Ja, liebe Gemeinde, wir schauen noch einmal ganz kurz zurück auf die letzte Predigt zu Galater 5, wo wir die ersten sieben Verse studiert haben, die ersten sechs Verse studiert haben. Und was macht Paulus da nochmal deutlich? Er erklärt, Christus hat euch zur Freiheit befreit. Und hier ist nicht die äußere Freiheit gemeint, sondern die geistliche Freiheit. Ihr seid befreit aus diesem Hamsterrad von Gesetz tun und darin versagen, von der Sünde beherrscht sein und geknechtet vom Gesetz. Christus macht euch frei. Zur Freiheit seid ihr berufen. Und was macht ihr, ihr Galater? Ihr lauft den Ketten hinterher. Ihr bettelt darum, mal endlich wieder ein bisschen Peitsche zu kriegen. Mal wieder ein bisschen unterjocht zu werden. Was tut ihr dort? Und er macht ihm deutlich, wenn ihr euch beschneiden lasst, und zwar beschneiden mit dem Ziel, eure Rettung zu bewirken oder etwas dazu beizutragen durch diese Beschneidung, durch diese Äußere, dann wird Christus für euch nutzlos. Und ihr müsst das ganze Gesetz halten und ihr werdet katastrophal versagen, weil jeder am Gesetz scheitert. Ihr habt keine Verbindung mehr zu Christus, wenn ihr versucht, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden. Das ist eine Vollkatastrophe. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und dann macht andersrum klar, wie ist aber die Situation derjenigen, die sich wirklich auf Christus verlassen, die auf Christus vertrauen, die daran festhalten, ich brauche nicht Christus und noch irgendetwas dazu, sondern Christus allein. Wie ist deren Situation? Da sagt er, denn wir erwarten durch den Geist die Hoffnung der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Also aufgrund des Glaubens haben wir Geist und der Geist bewirkt diese Hoffnung in uns, was nicht ein vages Hoffen ist, sondern eine feste Zuversicht, laut Hebräer. Nämlich darauf, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir gerechtfertigt vor Gott stehen werden. Das ist die Situation der Gläubigen und die Situation der Gesetzlichen, haben wir eben gehört, ist Katastrophe. Ohne Christus sein, sich am Gesetz abarbeiten und grandios scheitern. Und zum Schluss sagt er, denn Christus gilt weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein etwas. Also macht nur mal klar, das Problem ist, wenn ihr euch jetzt beschneiden lasst mit Blick auf die Rettung, das ist Katastrophe. Wenn ihr beschnitten seid, warum auch immer, das ist kein Problem. Wenn ihr nicht beschnitten seid, ist kein Problem. Das ist ohne Bedeutung. Sondern was ist entscheidend? Der Glaube. Und wie wird der Glaube wirksam? Durch die Liebe. Glauben bedeutet, ich liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was ich bin und habe und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist die Zusammenfassung dessen. Das ist aber auch das, was das Gesetz schon aufgezeigt hat, was aber aus Menschenwerken unmöglich ist. Warum? Weil wir gefangen sind eben in der Sünde, in unserem Egoismus, in unserer Ich-Sucht, in unserem Geltungsdrang, in all diesen Dingen. Und erst im Glauben werden wir immer weiter davon frei. Das Ganze hat die Herrschaft über unser Leben längst schon verloren. Und die praktischen Auswirkungen, also unsere geistliche Reife von da an, die wirkt Gott in durchaus unterschiedlichem Tempo. Manchmal in großen Schritten und manchmal wirklich in kleinen Häppchen, wo wir uns fragen, stehe ich jetzt auf der Stelle? Und dann sagt Gott, ja, du vielleicht alleine, aber wenn du in mir bist und bei mir und ich in dir, dann bleibst du nicht auf der Stelle stehen. Dann bist du manchmal besonders schwer erziehbar und manchmal lehre ich dich einfach Geduld. Ja, so ist es. Aber ich helfe dir zu wachsen in dieser Liebe. Und nochmal, diese Liebe, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, bewirkt Emotionen, ja, aber sie ist keine Emotion. Es ist nicht ein Liebesgefühl, sondern eine Entscheidung. Und manchmal sagt unser Gefühl, ich finde meinen Nächsten aber überhaupt gar nicht liebenswert gerade. Zumindest jetzt diesen einen speziellen oder diese eine spezielle oder diese Gruppe finde ich völlig unattraktiv. Und dann schauen wir im Glauben auf den Herrn und sagen, ja, wie unattraktiv war ich für Gott? Hä? Wie unattraktiv war ich für Gott? Und Gott hat sich entschlossen, mich zu lieben. Und Herr, bitte lehre mich, meinen Nächsten zu lieben, und zwar gerade die und in den Situationen, wo es besonders schwer fällt, denen geht es mit mir bestimmt auch oft so. Aber zu Gottes Ehre sollen wir eben genau in dieser Liebe wachsen. Und diese Liebe bringt alles weitere vor. Und das studieren wir dann auch nochmal weiter ab Vers 16 in Kapitel 5. Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes, die uns nochmal vor Augen geführt werden. Nicht heute, aber in Kürze. Diese Liebe ist eine Entscheidung. Sie hat ganz konkrete praktische Konsequenzen. Und dadurch wird der Glaube erst wirklich wirksam. Wer lebendig glaubt, hat diese Liebe in sich und will in dieser Liebe wachsen. Und wir alle sollen in dieser Liebe wachsen und einander dafür ein Segen sein. Soweit. Und jetzt zum Abschluss dieses Abschnitts lenkt Paulus nochmal den Blick der Galater und damit auch unseren Blick in dieser Predigtreihe nochmal auf drei Aspekte, die sehr zusammengehören. Nämlich die Verführten, die Galater, die Verführer, die Irrlehrer und das anstößige Evangelium, das anstößige Kreuz. Denn diese drei stehen in enger Beziehung miteinander, wie wir sehen werden. Und bevor wir jetzt mit Galater 5 ab Vers 7 starten, lasst mich noch einmal beten und dann geht's los. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch diesen Galaterbrief weiter studieren dürfen, Herr, und bitte hilf, dass wir jetzt auch diese Argumentation des Paulus, die du ihm eingegeben hast, die du eingehaucht hast, bei der du dafür gesorgt hast, dass sie in deinem Wort festgehalten wird, nämlich zu unserer Belehrung, Ermutigung, Ermahnung, Ausrichtung, zu unserer Reifung und zu der unserer Geschwister, Herr, dass wir sie recht verstehen, Herr, dass wir bereit sind, sie anzuwenden, dass wir bereit sind, Herr, und das machst du uns in diesen Zeiten ganz besonders deutlich, dass wir wirklich Konsequenzen ziehen aus der Wahrheit. Ach Herr, bitte mach uns reifer, mach uns sattelfester, mach uns feuerfester. Herr, und lass uns wirklich verstehen, was du in deinem Wort sagst in Galater 5. Amen. Zu Beginn möchte ich einmal unseren durchaus überschaubaren Predigtext lesen, in der Übersetzung, wie ihr es auch abgedruckt habt, nach Schlachter. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Amen. Ja, wir wollen in den drei eben schon vorgestellten Punkten vorgehen und unser erster Punkt, das sind die Verführten, das sind die Galater, es sind diejenigen, die diesen Irrlehrern auf den Leim gegangen sind und ich denke, wir können uns da gut hineinversetzen, denn wer kann sich davon freisprechen, dass er einem Irrlehrer-Gedanken mal nachgegangen ist. Ich will das niemand unterstellen, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass man ein geistliches Leben führen kann in Aufrichtigkeit und in der Selbstreflexion sagen kann, niemals bin ich auch nur geschlittert, was eine Lehrfrage betrifft, was falsche Lehre betrifft, auch in wichtigen Punkten, niemals. Wenn dem tatsächlich so ist und das die Realität ist, segnet Gott dich weiter auf diesem Weg. Die meisten von uns, denke ich, können das ein ganzes Stück verstehen. Warum? Die Verführten, die Galater, wie auch wir vielleicht in der einzelnen Frage, vertrauen Lehrern. Wir vertrauen Lehrern, wir vertrauen Predigern, wir vertrauen Referenten, wir vertrauen Buchautoren, wir vertrauen Verlagen, wir vertrauen Missionswerken, Gemeindebühnen oder. Und wir sagen, Mensch, die haben so einen guten Ruf oder der hat so einen guten Ruf. Hat so viel Gutes getan in der Vergangenheit. Gilt als Garant für saubere Lehre. Dann ist die Gefahr groß, dass wir unsere Prüfkompetenz in den Schrank stellen. dass wir sie beiseite schieben. Oder wenn einfach sehr viel Wohlgefühl da ist, wenn wir in einer Atmosphäre sind, wo es sich einfach so richtig, richtig anfühlt, was dort gesagt wird. Und wir ganz viel Zustimmung erleben. Und da, ich denke, das können wir in diesen Zeiten auch besonders gut verstehen, wenn alle auf einmal das Gleiche denken. Weil es von vorne gesagt wird oder von oben gesagt wird. Ihr Lieben, dann kann das Einheit sein. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Da sollten wir immer sehr feinen Spürsinn entwickeln. Und derjenige oder diejenigen, die reden doch auch von Jesus, die reden doch auch von Christus. Und die zitieren doch ganz viel aus der Bibel. Und die sagen doch ganz viel Richtiges. Ja, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Nämlich, wie auch dieses Prinzip dieser Verwirrung funktioniert. Das ist klug. Das ist richtig klug. Das ist nicht gut. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber es ist richtig klug. Es ist strategisch gut gestrickt. Und deshalb sind wir oft auch ansprechbar darauf. Und deshalb sind wir so herausgefordert, dass wir immer prüfen sollen. Immer prüfen sollen. Und zwar anhand der Bibel. Anhand der beständigen Lehre es überprüfen sollen. Kann das richtig sein? Das ist eine Daueraufgabe. Und wir haben das niemals abgeschlossen. Wir sind nicht fertig damit. Du sagst vielleicht, ja, ich habe eine Gemeinde verlassen und da war das ein Problem, jetzt bin ich halt hier und es ist kein Thema mehr. Ihr Lieben, möge Gott es schenken, aber deshalb müssen wir trotzdem weiter prüfen und kritisch mit auseinandersetzen, denn wir wollen es doch verstehen, wenn es richtig ist und wir wollen es auch verstehen, wenn es nicht richtig ist. Das ist so entscheidend. Also die Verführten, ich denke, wir können uns gut hineindenken in diese Rolle. Denn viel gemütlicher wäre eigentlich zu sagen, naja, ja, die Galater, die dummen Galater, hatten wir ja schon gesagt, hat Paulus ja auch gesagt. Ihr dummen Galater, ihr lasst euch verführen, anderes Evangelium. Was seid ihr denn eigentlich für geistliche Pfeifen? Ja, das können wir so ganz leicht sagen. Aber nochmal, kritische Selbstreflexion führt uns dazu, dass wir sagen müssen, ja, und zumindest im Kleinen haben wir das doch auch schon mal erlebt, habe ich das doch auch schon mal erlebt. Habe mir da Sachen angehört, durchgelesen, besucht, was auch immer und muss dann irgendwann, Gott sei Dank, feststellen, das taugt überhaupt gar nichts. Ziemlicher Irrweg. Totale Luftnummer. Geistlich gefährlich. Höchst problematisch. Irreführend. Die Verführten. Was sagt er? Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu und dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Also Verse 7 bis 10a. Was sagt er hier? Er sagt erstmal, ihr hattet einen guten Start. Ihr hattet wirklich einen guten Start. Und das hat er in seiner bisherigen Argumentation ja auch immer wieder erwähnt, dass es überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sie halt nicht so halbseiden waren, so ein bisschen unsicher. Naja, das mit dem Evangelium, ist das jetzt so wirklich richtig? Taugt das wirklich? Sondern sie waren richtig überzeugt. Das macht, war auf jeden Fall der Anschein. Und sie hatten einen guten Start. Sie haben Konsequenzen gezogen. Sie haben durchgezogen. Sie haben auch Leid in Kauf genommen. Hat Paulus hier schon längst berichtet. Und war dieses Leid jetzt alles für nichts? Das ist wirklich ein guter Start. Aber was dann? Wer hat euch aufgehalten? Wir können auch sagen, und dann seid ihr falsch abgebogen. Super Start. Super Anfang, mit allen geistlichen Punkten, die man auch äußerlich sehen kann, die man in Gesprächen erfahren kann, die man sich wünscht für Junggläubige, für Jungbekehrte, Frischbekehrte. Auch eine schnelle Reife in manchen Punkten scheinbar, bei manchen der Galater. Sodass die Galater scheinbar ja, in trockenen Tüchern waren. Ja, da gibt es welche, die sind auch noch etwas schneller gereift, die sind lehrfähig. Möge Gott es schützen, es wird sicher laufen. So, das war die Ausgangslage. Und dann aufgehalten, dann falsch abgebogen. Und zwar in welche Richtung? Ungehorsam. Ungehorsam ist letztlich der Punkt. Ihre Gesetzlichkeit mit all den äußeren Auswirkungen ist Ungehorsam gegen die Wahrheit. Ungehorsam gegen Gottes Wort und es ist letztlich Ungehorsam gegen Christus. Das ist das Kernproblem. Und Lieben, es ist wichtig, dass wir uns das auch klar machen. Bei falscher Lehre erst recht, wo es wirklich um den Kern des Evangeliums der Rettung geht. Wenn wir dem folgen, ist es ungehorsam. Wenn wir wissen, was richtig ist, und wir lassen uns verführen, wir lassen uns belatschern, wir lassen uns aufhalten auf dem richtigen Weg, dann ist das ungehorsam gegen Gottes Wort und ungehorsam gegen Christus, weil wir es besser wissen müssen und wir wissen es auch besser und verdrängen das, schieben das an den Rand. Warum? Weil das, was uns gelehrt wird, so überzeugend ist und auch uns so angenehm ist. Werden wir gleich zum Schluss nochmal drauf kommen. Er fragt, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Er weiß es, es ist eine rhetorische Frage. Er möchte ihnen nun mal den Spiegel hier vorhalten. Wer hat dich so in die Irre geleitet? Wer hat dich bei deinem guten Lauf zum Stehen gebracht? Und es ist ja eigentlich noch mehr als zum Stehen. Völlig in die Irre gelenkt. Wer war das? Überleg mal. Wer hat das gemacht? Wer es angenommen hat, ja, das warst du. Wer sich hat verführen lassen, das bist du. Aber wer hat das gemacht? Überleg mal. Überleg mal, aus welchen Quellen du dich ernährst. Und ihr Lieben, das ist ein extrem wichtiges Thema. Jetzt in diesen letzten 13 Monaten noch mehr als zuvor sind wir geneigt, Online-Medien zu konsumieren, und zwar auch geistliche. Und ja, es ist schön, es gibt richtig viele gute geistliche Online-Medien, aber es ist oft schwer zu durchschauen. Wir hatten das eben auch seit Jahrzehnten etablierte Missionswerke oder Gemeinden oder Verkündiger oder sonst was sind kein Garant, dass es da unproblematisch ist. Und es spricht ja weiter, die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Er sagt, diese Überredung, von wem kommt sie? Dieses Aufhalten, von wem kommt es? Und das ist ja eine Doppelbotschaft. Er macht einerseits klar, das kommt weder von mir, also das Werkzeug, was Gott gebraucht hat, aber das Recht kommt es nicht von Gott. Und das ist noch viel entscheidender. Eure Berufung kommt von Gott. Und von dem kommt eben diese Lehre nicht. Es ist eine ungöttliche Lehre. Die kommt weder von mir als Apostel und noch weniger vom lebendigen Gott. Also ihr tut nichts Heiliges, ihr tut nichts Frommes mit eurer Gesetzlichkeit, mit eurem Abrackern. Das ist nichts irgendwie Vorbildliches, sondern genau das Gegenteil. Die Quelle ist entscheidend. Ja, und diese Quellenfrage, wie gesagt, ist einfach so heikel, weil wir doch so oft sagen, ja Mensch, aber der oder die inzwischen auch, sagt doch so viel Richtiges, sagt doch so viel Schönes, so viel Gutes. Lehrt doch auch das, was wir auch vertreten in dieser oder jener Frage. Und zitiert doch immer ganz schön die Bibelverse. Und singt fromme Lieder. Und macht dies und das und jenes. Ihr Lieben, vergiftete Quellen haben meist kein Schild montiert, worauf steht giftige Quelle. Sondern hallo Trinkwasser, hallo Durstiger, stärke dich. Hier schmeckt es besonders gut. So sehen die aus. Wodurch sind die Galater zum Glauben gekommen? Durch die Worte des Evangeliums. Durch die Worte des Evangeliums sind sie zum Glauben gekommen. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Aber auch durch Worte, allerdings nicht durch Gottes Wort. Aber auch durch Worte, also durch das gleiche Medium, wurden sie auch in die Irre geleitet. Und das ist auch zeitlos. Das ist absolut zeitlos. Wir werden irre geleitet, letztlich nicht durch Erfahrungen. Erfahrungen können ein zusätzlicher Rahmen sein. Ja, ich habe ganz tolle, also scheinbar tolle spirituelle Erfahrungen gemacht und ich habe da, rede ich mir zumindest ein, da habe ich den Geist ganz besonders gespürt und da habe ich dies und das und Gott hat mir so ins Herz gelegt, sage ich, aber tatsächlich wäre eigentlich korrekt zu sagen, meine Gefühlswelt fand das richtig spitze und jetzt versuche ich, das geistlich zu rechtfertigen, weil es sich so schön anfühlte, ja. Aber letztlich, die Erfahrung allein verführt dich nicht, sondern die Worte, die Lehre, die dahinter stehen, die das Ganze begleiten. Und dann sagt er hier, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also erstmal die Frage, wer war's? Wer hat euch verwirrt? Wer hat euch verführt? Dann sagt er, die Quelle ist nicht die Quelle eurer Berufung. Ihr habt euch überreden lassen. Und dann, dieser Satz, sieht so ein bisschen deplatziert erstmal aus, weil es hier Bildsprache ist. Er sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Er sagt, was fängst du denn jetzt mit Teig an? Wir sind doch hier bei Lehre. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel im Zusammenhang studieren. Denn das Prinzip Sauerteig ist Satans Prinzip der Verwirrung. Das Sauerteigprinzip ist ein teuflisches Prinzip, um uns durcheinander zu bringen. Was ja das ist, was Satan grundsätzlich tut, der Durcheinanderbringer. Diabolos. Wir schauen uns hier kurz einen Abschnitt aus Matthäus 16 an, wo Jesus nämlich genau dieses Bild erklärt und das ist das, was Paulus hier aufgreift. Matthäus 16, Vers 5. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000, wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollt? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Was ist das Sauerteig-Prinzip? Das ganz viel Gutes. Ich habe einen ungesäuerten Brotteig, wo Jesus hier auch deutlich macht, es ist hier eine Symbolik. Erstmal, gesäuertes Brot ist nicht grundsätzlich irgendwie böse. Es ist keine Speisevorschrift, die irgendeinen Belang hat für uns. Aber anhand dieses Bildes ist ein ungesäuerter Teig 1 Kilo und ich füge eine ganz kleine Menge Sauerteig hinzu. Dann müssen wir ja sagen, das ist immer noch gut, weil das meiste ist ja gut. Ihr kennt das bei der Prüfung vielleicht so mancher Internetvideos, die man schaut, mancher Vorträge oder Predigten oder sonst was. Das meiste ist ja gut. Naja, das war schon ein bisschen grenzwertig. Aber eine Stunde, super geredet. So, und so ist dieser Teig. Und wie funktioniert der Sauerteig, den Satan dort einbringt? Er durchsäuert alles. Das ist nur eine Frage von Zeit. Wir können uns ein anderes Bild holen, was wir vielleicht noch besser verstehen. Das mit dem Kuchen. Ihr habt einen wunderschönen großen Kuchen, stellt euch vor, was auch immer euch schmeckt, ganz egal, sei es die große Sahnetorte, der tolle Obstkuchen, ganz egal. Und ich habe nie einen Kuchen gewogen, aber vielleicht ein paar von den Hausfrauen haben das vielleicht mal getan. Was wiegt so ein Kuchen? Ich weiß nicht, 2, 3, 5 Kilo, je nachdem. Okay, dieser Kuchen besteht fast nur aus guten Zutaten. Gutes Mehl, lecker Eier, ein bisschen Zucker muss auch sein und so weiter und so fort. Alles schöne Sachen, die wir in gewissen Dosierungen zumindest vertragen können. Und ihr Lieben, dann tue ich nur 1 Gramm von einer anderen Substanz rein. Nur so ein bisschen Blausäure. Ein bisschen Quecksilber. Ein bisschen Uran oder so. Nur ein paar Gramm. Das ist so nichts für so einen großen Kuchen. Aber was ist das Ergebnis? Es ist alles Gift. Es ist alles Gift und es ist viel gefährlicher als eine Kapsel mit, hallo, hier ist Gift. Warum? Ja, ist doch so schön verpackt und das meiste ist doch richtig lecker. Und da haue ich doch gerne rein und ein bisschen Blausäure. Ich habe so viel lecker Erdbeermus oben drauf und Schokolade oben drüber. Das wird mir das auch nicht verderben. Und das ist das, was sie hier meint. Doch, ganz genau so ist es. Das bisschen Sauerteig ist die Katastrophe, weil es verdirbt alles. Es macht alles kaputt. Das bisschen Gift vergiftet jeden, der diesen Kuchen isst. Egal, wie viele tolle Zutaten da sonst drin sind. Und prozentual dieses Gift ja wirklich fast homöopathisch ist. Aber es reicht immer noch für dich und für mich. Es vergiftet uns. Es bringt uns um. Es macht uns kaputt. Und das ist eben Satans Prinzip. Satan serviert Sahnetorten oder Obstplatten, nicht Giftkapseln. Weil Satan ist nicht dumm. Satan ist böse, aber nicht dumm. Und er weiß, wie er es uns präsentieren muss. Und genauso läuft das eben mit dieser Irrlehre, mit diesem anderen Evangelium. Sieht so gut aus, sieht so richtig aus und so viele schöne Bibelzitate und so schön gebetet, ein tolles Lied und oh, sieht so richtig klasse aus, aber es ist Gift. Es ist Gift und es tötet. Es bringt uns weg von Christus. Es bringt uns weg von der Gnade. Das Evangelium und Christus selbst wird unwirksam, das haben wir eben gehört. Das ist Satans Prinzip, das ist eben dieser Sauerteig. Und Satan erschafft ihr Lehren normalerweise in frommem Gewand. So kennen wir das von ihm. 1. Mose 3, 1-5. Der erste Theologe, der uns präsentiert wird in der Bibel, ist Satan. Der Gott falsch zitiert. So ein bisschen falsch. Ne? Das meiste, was er sagt, stimmt ja schon so. Und im Kern zusammengefasst könnte man jetzt ja sagen, es ist gar nicht so falsch. Und er bewirkt damit die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Gut, ein bisschen. Und er versucht es in Matthäus 4. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Und Satan prüft ihn. Und er argumentiert scheinbar so fromm, ne, mit Bibelversen und Aufrufen. Du musst doch machen, um Gott zu ehren. Und wenn Gott dich wirklich liebt. Und du könntest doch so viel erreichen, wenn du jetzt mal so einen kleinen Kompromiss hier machst. Ja. Das ist Satans Prinzip und deshalb ist es einfach so gefährlich. Und das müssen wir wirklich klar haben. Und das müssen die Galater auch wieder klar haben. Sonst laufen sie weiter ins Verderben. Aber Paulus ist zuversichtlich. Und das ist der letzte Aspekt in diesem ersten Punkt. Er ist zuversichtlich. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Er vertraut auf einen guten Ausgang für die Galater. Und warum? Wie kommt er da drauf? Das sieht überhaupt nicht gut aus, was er gesagt hat. Das war wirklich nicht schmeichelnd. Guter Start, dann komplett falsch abgebogen, Gott in Christus ungehorsam und so weiter. Aber er denkt, dass sie echt sind. Er geht ganz davon aus, dass sie echt sind. Und wenn sie echt sind, wenn sie wirklich bekehrt sind, wenn sie wirklich Kinder Gottes sind, wenn sie nicht so eine Luftnummer sind, nur so ein paar Begeisterte, die auf Stein gesät sind und dann einfach wieder verkümmern. Er ist zuversichtlich, dass sie echt sind und dass sie gewurzelt sind, aber beschädigt gerade. Aber deshalb kann er überzeugt sein, dass Gott sie zur Erkenntnis und zur Umkehr führen wird. Dass er sie nicht fallen lässt, dass er sie zum Ziel bringt. Und deshalb argumentiert er auch die ganze Zeit. Wenn das völlig verhärtete Leute wären, die ziemlich sicher unbekehrt wären, dann wäre seine ganze Argumentation Quatsch. Also nicht das Ringen um diese Menschen, aber wie er argumentiert. Er argumentiert nämlich die ganze Zeit geistlich. Er argumentiert letztlich nicht evangelistisch, sondern so, wie man um einen Bruder oder um eine Schwester ringt. Er setzt den Geist voraus bei ihnen. Und deshalb ist er auch zuversichtlich, dass sie in Gott auch wieder zur Umkehr kommen, dass sie durch Gott wieder zurechtgebracht werden. Aber er ist sich seiner Verantwortung bewusst, und das dürfen wir nochmal festhalten, auch als wichtigen Aspekt dieses ersten Punktes. Er sagt nicht, ja, ich ziehe mich da mal zurück, Gott kann euch ja zur Umkehr bringen, Gott kann euch ja zur Erkenntnis bringen, was soll ich schon machen? Nein, ihm ist klar, er ist Gottes Werkzeug. Er trägt eine Verantwortung für die, weil Gott sie mit ihm in Verbindung stellt, in Beziehung stellt. Und deshalb sagt er nicht, na, ich bete halt in aller Stille für euch, ich meine, das ist auch immer gut, aber sonst mache ich nichts. Was soll ich hier noch Argumente bringen, was soll ich noch dies oder das tun? Nein, er sagt, das muss ich tun, das ist meine Verantwortung euch gegenüber. Aber, und das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen in dieser Predigtreihe, ihm ist klar, ich kann euch nicht zwingen. Ich kann euch nicht Pistole auf die Brust setzen, ich kann euch nicht in Schwitzkasten nehmen, bis ihr sagt, ja okay, das stimmt, falsches Evangelium. So funktioniert das eben nicht. Es gibt weder Zwangsbekehrung noch Zwangszurechtbringung final. Aber er weiß, Gott hat die Macht und Gott mag das gebrauchen, wenn ich aufrichtigen Herzens geistlich argumentiere, ihm die geistliche Wahrheit aufzeige, dann bin ich mir sicher, wenn es Gottes Kinder sind, dann lässt er sie nicht auf Dauer in die Irre laufen. Und das ist wieder seine Zuversicht. Gott ist zuversichtlich bezüglich der Verführten, wenn sie denn echte Geschwister sind. Und das denkt er, davon ist er wirklich überzeugt. Und das darf uns auch zuversichtlich machen, wenn wir verführt werden.
Ich sage, naja, Gott wird mich schon zurechtbringen, wenn es halt falsch ist.
Nein, es verunehrt Gott und es hat schlimme Folgen. Es ist ein schlechtes Zeugnis. Wir geben falsche Lehre an andere weiter. Es ist eben nicht egal. Deshalb dürfen wir nie lax damit umgehen, ob es uns betrifft oder unseren Nächsten. Aber da, wo wir Angst haben, werde ich mich von Gott abkehren, weil ich so unsicher bin, Lehre zu prüfen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst nicht verloren gehen, weil du so unsicher bist. Lass dich stärken. Lass dich stärken von Gott und von deinen Geschwistern. Lass dir helfen, dass du im Prüfen standfester wirst, reifer wirst, trainierter wirst. Und wenn du um andere ringst und sagst, ich habe alle Argumente auf den Tisch gelegt, ich habe versucht, sie so gut wie möglich aufzubereiten, darzustellen, Bilder dafür zu finden und, aber der Bruder, die Schwester, es passiert aber nichts, ist total verbohrt da drin. Dann kannst du es in dem Sinn auch gut Gott abgeben und sagen, Herr, bitte bring zurecht und gebrauch mich gern auch wieder mit den Worten, die du mir eingibst. Wenn möglich, schenk wieder Gespräche, aber ich kann da auch keine Umkehr bezwingen. Aber du kannst sie bewirken. Bitte, bitte mach das. Nur du kannst wirklich Menschen verändern und erst recht die deinen sind. Ja, und jetzt kommt ein Perspektivschwenk mitten in Vers 10. Nämlich die Verführer, das ist zweitens. Und die Verführer, da gibt es mehrere Namen für. Allein in diesem Text, Vers 7, sinngemäß die Aufhalter, also die Aufhalten. Vers 8, die Überreden, also die Überreder. Vers 10, die Irremacher. Oder Vers 12, die Aufwiegler. Das beschreibt alles die gleichen Leute. Und er sagt in Vers 10b und 12, das ist etwas aufgeteilt hier, wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei oder wer es auch sei. Und dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Und er erwähnt hier letztlich zwei wichtige Aspekte, was diese Verführer betrifft. Nämlich einmal Gottes Gerechtigkeit bezüglich dieser Verführer. Vers 10b, wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Gott wird die Irrlehrer und Verführer gerecht für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Also Gott stellt der Gerechtigkeit her. Auch sie haben die Möglichkeit umzukehren. Haben die Möglichkeit vor Gott die Waffen zu strecken. Sagen, ich erkenne an, wie falsch ich gelaufen bin. Egal für wie fromm ich mich gehalten habe, ich war gottlos in meinem Handeln. Ich habe Schaden angerichtet und Herr, vergib mir. Und ich brauche dein stellvertretendes Opfer. Ich brauche deine Gnade. Ich habe es nötig. Ja, dann werden sie nicht gerichtet werden für ihre Taten. Wenn sie das mit aufrichtigem Herzen wirklich tun und zu Gott umkehren. Ja, die Tür steht ihnen auf. Aber wenn sie das nicht tun, und so ist das hier gemeint. Wenn sie dabei bleiben, die Lüge groß zu machen und als geistlich zu verkaufen. Dann wird er sie zur Rechenschaft ziehen. Und zwar, und das ist hiermit gemeint, wenn es heißt, wer er oder wer es auch sei, unabhängig von der Person. Es hat keine Bedeutung mehr, dass du der große Rabbi so und so bist, dass du der tolle Bibelschullehrer so und so bist, der tolle Pastor so und so, der Superredner so und so, dass du hochgeachtet bist, weil du Jura studiert hast oder Theologie oder irgendwas anderes Tolles. Das hat keine Bedeutung. Gott wird nicht sagen, naja, du kriegst eine etwas geringere Strafe. Ist nicht so wie das, was wir jetzt erleben. Wenn ich es mir leisten kann, kann ich auf Staatskosten durch die halbe Republik reisen und mich mit 100 Leuten pro Woche treffen und in meinem Jet durch die Welt fliegen, wenn ich den richtigen Namen, die richtige Stellung habe. Und wenn ich es nicht habe, ja, dann bleibe ich eingekerkert zu Hause und gehe in den Knast, wenn ich zu spät mit dem Hund spazieren gehe. Nein, das ist eben nicht die Situation. Gerechtigkeit bei Gott ist ohne Ansehen der Person, gilt für alle gleich. Ganz egal, wer du hier auf Erden bist, was du meinst, dir erarbeitet zu haben, ist es völlig egal. Die werden kein milderes Urteil empfangen, sondern ganz im Gegenteil. Die Bibel warnt davor, dass diejenigen, die als Lehrer auftreten, auch ganz besonders von Gott beäugt werden, weil sie eine ganz besondere Verantwortung tragen. Und dass, wenn ich damit lax umgehe, dass ich mir ein umso härteres Urteil zuziehe. Niemand kann aufgrund seines Namens, aufgrund seiner Stellung, aufgrund seines Rufes, aufgrund seiner Kontakte sich Vorteile erhoffen. Und das ist Gerechtigkeit. Ihr Lieben, wir hören momentan so viel davon, dass wir alle in einem Boot sitzen. Nur die Kabinen sind ziemlich unterschiedlich, ne? Aber hier ist das eben nicht mehr so. Bei Gott ist das wirklich Gleichheit, nicht wie Kommunismus, sondern Gleichheit im Sinne von Gerechtigkeit. Und all die, die bei den Galatern diese Verwirrung gestiftet haben und die heute auf YouTube und in Gemeinde XY und Missionswerk so und so und Verlag so und so in Stadt ABC diese Verwirrung stiften und bleiben bei ihrem Weg, die werden von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist einerseits eine Warnung, das andererseits aber auch eine Ermutigung. Wo wir auch sagen, ich würde die doch so gerne aufhalten, da wo ich sehe. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht Barrikaden bauen, ich kann die nicht vor der Bühne zerren, ich kann die nicht verklagen, dass sie nicht mehr reden dürfen. Das wär falsch und es funktioniert auch einfach nicht. Das geht nicht. Aber bei Gott wird diese Gerechtigkeit hergestellt. Und niemand kann dem entgehen, außer wenn er sich in Jesu Arme stürzt. Das ist der einzige Ausweg daraus. Ja, und das Zweite, was Paulus hier tut, ist es eine Zuspitzung. Paulus Zuspitzung habe ich den Unterpunkt genannt. Denn was hier in der Übersetzung nach Schlachter nur so halb verstanden wird, oder dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren, verstehen wir schon etwas besser in der Mengeübersetzung, in der neuen, möchten doch die Leute, die euch aufwiegeln, sich sogar verschneiden lassen. Also zerschneiden oder verschneiden heißt entmannen, kastrieren. Das heißt das. Und was macht er hier? Was ist das für ein Wunsch? Nein, das ist in dem Sinne nicht ein Wunsch, mögen sie es doch tun, sondern um etwas deutlich zu machen. Er spitzt nämlich die Argumentation der Judaisten hier letztlich zu. Die Judaisten, also die Irrlehrer dort, die lernen, dass eine chirurgische Manipulation am männlichen Geschlechtsorgan eine Bedeutung hat für die Rettung. Das ist das, was sie lernen. Und sagt er, ja, wenn das Wegschneiden von so ein bisschen Haut an dieser Stelle so gut ist und sie davon so überzeugt sind, dann können sie auch gleich alles wegschneiden, was dort ist. Das wäre doch gut. Das wird ja vielleicht noch mehr Segen bringen, also dieser eigenen falschen Logik folgend. Und natürlich wusste Paulus, wissen ja, er ist im Gesetz und im Alten Testament super unterwiesen. Er wusste und spielt auch ganz sicher darauf an, dass eben solche kastrierten Männer, solche Eunuchen, solche Verschnittenen nach dem Gesetz kein Teil der Gemeinde Gottes sein durften. Also 5. Mose 23, die ersten beiden Verse. Niemand soll die Frau seines Vaters nehmen und so die Decke seines Vaters aufdecken. Es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Ganz klar. Unter dem Gesetz der Gnade wiederum, also unter dem Evangelium, können auch solche Männer vor Gott treten, auch Teil der Gemeinde sein. Das macht Jesus selbst in Matthäus 19 nochmal deutlich. Könnt ihr euch nochmal anschauen, ab Vers 9. Wo es dann um die Frage von Scheidung geht und Wiederheirat. Und eine der ersten Bekehrungen eines Heiden nach der Himmelfahrt geschieht an einem afrikanischen Kastraten, Apostelgeschichte 8. Der Kämmerer war ein Kastrat. Okay. Aber die das Gesetz der Gnade leugnen, ja, diese judaistischen Irrlehrer, die Galater verwirren, die glauben wir eben nicht daran, dass solche überhaupt dazugehören können, ihrer eigenen Lehre nach. Und jetzt sagt er, ja, dann, wie gesagt, brauchen sie nicht nur die Vorhaut wegschneiden, können sie ja alles wegschneiden, was sie da haben. Und das meint er einerseits ernst, aber andererseits auch mit einem Zwinkern, um aufzuzeigen, was für eine Logik das ist. Na, denken wir das Ganze mal weiter, denken wir mal diese Konsequenz weiter. Das meint er. Sie legen euch das Joch auf, dieser Beschneidung, dann können sie mal richtig beschneiden bei sich. Ja, das meint er hier. Und dann haben wir unseren dritten Punkt noch. Das ist unser Vers 11. Das Kreuz als Anstoß. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann verfolgt? dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wie kommt er jetzt darauf? Wie kommt er darauf, dass er die Beschneidung predigt? Es gab Vorwürfe gegen Paulus. Es gab Behauptungen, höchstwahrscheinlich eben aus diesem Umfeld dieser falschen Lehrer, die den Galatern gesagt haben, Paulus sagt doch das Gleiche. Die gesagt haben, Moment, aber Paulus hat doch gesagt, Jesus allein. Sagt, nein, Paulus, der sagt auch, Beschneidung muss sein. Wie sie da argumentativ genau vorgegangen sind, wissen wir nicht. Aber es gibt einige Punkte, die ihnen sicher hilfreich waren, um das bei den Galatern deutlich zu machen. Erstmal müssen wir uns klar machen, Kommunikation war extrem langsam. Die konnten nicht mal kurz bei Paulus anrufen und sagen, sag mal, vertrittst du das wirklich? Es dauert Wochen und Monate, die Kommunikation hin und her mit Briefen. Und ist unsicher, was geht auch mal verloren. Also man kann es nicht schnell klären zu der Zeit. Sind wir heute stark im Vorteil. Ja, und Paulus, der war doch selbst beschnitten. Er, der Gemeindegründer, der Heidenevangelist, der war doch selber beschnitten. Aufgrund seiner Herkunft. Und er als Vorbild, ist relativ klar, macht wie Paulus, beziehungsweise wie es bei Paulus gemacht wurde, seid wie Paulus, also bitte auch äußerlich. Okay. Und Paulus war ja früher selber judaistisch gesetzlicher Hardliner. Ja, der hat ganz sicher die Beschneidung gepredigt, aber nicht seit seiner Bekehrung. Vielleicht haben sie sogar Zitate von Paulus konstruiert oder sogar aufgeschnappt aus der Vergangenheit. Und sagt, damals, da und da, nach der Steinigung von Stephanus, da hat er noch gesagt. Und noch ein ganz spannendes Detail. Zur gleichen Zeit, als dieser Brief entstand, wir wissen es jetzt ja nicht auf 1, 2, 3 Jahre ganz genau, aber es ist der gleiche Zeitraum, beschnitt Paulus tatsächlich einen jungen Christen, und das war sogar ein Mitarbeiter. Und vielleicht war dies die Vorlage für ihr Lehrer, um diese Lüge zu etablieren. Ihr könnt das nachprüfen. Ihr könnt das nachprüfen. Das kann man dann später in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Er kam aber nach Derbe und Lystra, Vers 1, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Er predigt ja doch die Beschneidung, ne? Jetzt kommt er mich raus. Nein. Tut er nicht. Warum hat er Timotheus beschneiden lassen? Ja, um keinen Anstoß zu erregen. Naja, dann sollten sich vielleicht alle beschneiden lassen, um keinen Anstoß zu erregen, zumindest in der damaligen Zeit, aber nein. Wer ist ein Jude? Ein Jude ist derjenige, der eine jüdische Mutter hat. Oder wenigstens eine jüdische Großmutter. Über die Mutter läuft diese Linie, weil die Mutter im Normalfall eindeutig zu klären ist, während das mit dem Vater zumindest in der Vergangenheit nicht immer hundertprozentig eindeutig zu klären war. Okay, also der Timotheus war ein Jude aufgrund seiner Mutter. Und deshalb war es auch richtig, er gehört zum Volk Israel, er sollte beschnitten werden, aber nicht zur Rettung, sondern als Gehorsam und in diesem Sinn im Gehorsam vorbildlich zu sein gegenüber den Juden. Das hat er gemacht. Aber das war dieser Vorwurf gegen Paulus. Mein, der lehrt doch genau das Gleiche. Ja, ihr habt euch unter Paulus bekehrt, er hat euch das Evangelium gebracht, alles wunderbar, aber jetzt noch Beschneidung, Gesetz obendrauf. Und das letztlich vertritt er doch auch. Wenn er die Beschneidung vertritt, dann vertritt er auch das Gesetz. Und ist ja sowieso ein Gesetzesgelehrter, der Paulus. So was. Aber er sagt, wenn ich das verkündigen würde, warum werde ich denn noch verfolgt? Warum erlebe ich dann noch Verfolgung? Wie kann das sein? Das Kreuz wäre doch kein Ärgernis mehr. Und das ist der letzte Unterpunkt hier, der Anstoß des Evangeliums. Wir haben das in der Lesung eben gehört, 1. Korinther 1, ab Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Warum ist das Kreuz nun so anstößig? Was ist hier eigentlich das Problem? Wenn er sagt, würde ich noch Beschneidung predigen, hätten wir gar keine Probleme. Dann hätten wir keine Christenverfolgung. Auf jeden Fall keine jüdische Christenverfolgung. Warum? Warum ist es jetzt so anstößig? Was ist das Problem? Weil aufgrund des Kreuzes kein Fleisch sich rühmen kann. Römer 3. Kein Fleisch kann sich rühmen. Kein Mensch kann sagen, was bin ich doch für ein toller Typ oder für eine tolle Tante, dass ich mich bekehrt habe. Ich bin umgekehrt zu Gott. Ich habe es kapiert. Das kann letztlich keiner sagen, in letzter Konsequenz. Und man sagen, ich durfte mich bekehren. Gott hat mich zu sich gezogen. Gott hat mir die Augen geöffnet. Gott hat mir neues Leben geschenkt. Das heißt, Gott, Gott, Gott und nicht ich. Ich habe überhaupt nichts vorzuweisen von mir. Das ist das Kreuz. Das Kreuz bezeugt mein völliges Versagen. Mein absolutes Versagen und die Anerkennung, nur durch das, was Gott bewirkt hat, kann ich etwas sein. Kann ich eine Hoffnung haben? Habe ich eine Zukunft? Habe ich überhaupt Leben? Nur dadurch. Aber solange ich predigen kann und du tust jetzt das für den Himmel, du erarbeitest dir den Himmel oder bestätigst das Ganze, du antwortest und damit machst du die Rettung erst wirklich vollständig. Sobald ich solche Dinge lehre und vertrete, da kann ich mich selber rühmen. Wir sagen, ja, Christus hat alles am Kreuz vollbracht und das, was dann noch über war, das habe ich vollbracht mit der Beschneidung oder mit meiner Gesetzlichkeit, mit meinem Einhalten von Regeln, von äußeren Dingen, von Vorschriften und Normen und Abhacklisten. Christus hat alles für mich getan, außer das, was ich selber getan habe. Der Reiz der Gesetzlichkeit ist das Futter für den menschlichen Stolz. Der Reiz der Gesetzlichkeit ist das Futter für den menschlichen Stolz. Darum, wir müssen uns fragen, warum sucht einer diese Knechtschaft? Hat doch vor ein paar Versen erst gesagt, ihr seid zur Freiheit befreit, warum lasst ihr euch in ein Joch spannen? Warum lege ich euch wieder die Ketten an? Weil es mich selbst rühmt, weil es mich selbst stolz machen kann. Ich halte die Gebote. Ich halte die Gebote. Ich halte die Gebote. Ich bin fromm genug. Ich bin stark genug. Ich bin heilig genug. Ich schaffe es. Ich bin letztlich auch besser als die anderen, okay? Ich kann auf die anderen herabschauen. Ja, die. Und das bringe ich am besten schon meinen Kindern bei. Die da aus der Welt, guck mal, die leben wie die Ferkel. Guck mal, die machen alle ekligen, bösen, dreckigen, falschen Sachen. Aber wir sind so gut. Wir sind anständig und das sieht man schon von außen. Und vor allem von außen. Aber wer der Rettungsbotschaft und damit Christus wirklich vertraut, der kommt mit leeren Händen. Das ist die Situation. Du kommst mit leeren Händen. Du hast auch schon vorher leere Hände, aber du kapierst es. Dann, du musst erkennen, dass du nichts zu bieten hast. Du hast nichts anzubieten von dir aus. Du musst deinen Stolz begraben. Ja, wir wissen, dass mit dem Stolz ist das wie mit dem alten Adam. Der macht manchmal einen auf untot. Also wir müssen ihn manchmal auch öfter begraben oder immer wieder mal begraben. Aber letztlich der Anfang des Glaubens ist, dass dieser Stolz 1,80 Meter tiefer gelegt wird. Wer dieser Rettungsbotschaft vertraut, der muss erkennen, dass er vor Gott nicht besser dasteht als der übelste Verbrecher. Und mal dieser ganze Hochmut gegenüber unseren Zeitgenossen erledigt sich damit nach und nach. Das heißt, es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist nicht egal, wie wir leben. Aber ich halte mich eben nicht mehr für besser als der, auch nicht als der, der im Knast sitzt wegen diesem üblen Verbrechen. Oder der, der da drüben in dem Sozialbau wohnt. Oder der, der da betrunken vom Supermarkt sitzt. Oder. Ich weiß, ich bin besser dran. Aber ich höre auf zu glauben, dass ich ein besserer Mensch sei. Und nochmal, die Gesetzlichkeit macht genau das Gegenteil. Meine Absätze werden immer höher und ich schaue immer mehr von oben herab auf diese schlechte Welt und in den Spiegel dann auf mich, wie wunderschön ich doch bin. Wer auf diese Rettungsbotschaft vertraut, bekommt alles nur aus Gnade, ohne Leistung. Nochmal, kein Rühmen, keine Kerbe im Colt, keine Inventarliste, was ich mir alles aufgebaut habe. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine tollen Werke, meine Leistung, meine selbstgemachte Rettung, nein, das gibt es dann nicht. Und jeder, der auf diese Rettungsbotschaft und auf Christus wirklich vertraut, sieht an sich selbst seine eigene Schwäche und Sünde, das ist der Selbstblick, und an Christus die Gerechtigkeit, die Liebe und die Heiligkeit. Und deshalb führt uns dieser echte Glaube immer weiter weg von diesem Dauerblick auf mich selber, weg von diesem Posing vor meinem geistlichen falschen Spiegel, in dem ich ja immer so schön aussehe, sondern ich sehe mich, wie ich wirklich bin. Und das ist nicht schön. Aber ich werde dazu geführt, auf Christus zu schauen, wo alles Schöne und Gute ist. Und sage, du kannst und wirst mich verändern. Du wirst mich wachsen lassen. Du hilfst mir heraus. Du lässt mich nicht weiter in die Irre laufen, wo ich es tue. Du stellst Menschen um mich rum, die mir helfen, die mich ermahnen, die mich ermutigen, die mich trösten, die mich aufbauen. Du machst das. Meine Liebe ist so schwach, deine Liebe ist rein. Meine Gerechtigkeit ist so menschlich verbogen oft, sogar im Normalfall. Aber in dir sehe ich echte Gerechtigkeit. Und ich möchte heilig werden, aber kann es nicht einen Zentimeter werden von mir aus. Aber du selbst bist die Heiligkeit in Person. Und du nimmst mich mit. Du wirkst in mir durch deinen Geist. Du machst mich neu. Ja, das ist dieser krasse Unterschied. Also, nochmal zusammengefasst. Würde Paulus auch die Beschneidung predigen, gäbe es keine Verfolgung. Denn wäre der Anstoß weg. Der Anstoß des Kreuzes ist kein Rühmen für das Fleisch. Das ist der Hauptanstoß für das Kreuz. Oder der Anstoß des Kreuzes für die Menschen. Der Anstoß des Kreuzes für die Juden. Und ihr Lieben, wenn ihr mal mit Zeitgenossen sprecht, die nicht im Glauben sind, erlebt das auch ganz oft. Wie viel Sympathie gibt es doch für gewisse Regelkataloge? Wie viel Sympathie gibt es für Leute, die sich zum Islam umkehren? Wollen wir es mal so ausdrücken? Weil da habe ich ja klare Regeln, was richtig und falsch ist, was zu tun ist in dieser Zeit von Beliebigkeit, von Relativismus und so weiter, das kann man schon verstehen. Oder irgendwelche katholischen Dogmen abarbeiten, da habe ich doch einen sicheren Rahmen. Da kann ich was machen, das können Menschen verstehen, auch wenn es vielleicht nicht meins ist. Aber nur aus Gnade gerechtfertigt werden durch einen Stellvertreter, das ist anstößig. Auch für Leute, die nicht einer Religion bewusst anhängen. Nicht nur für Juden. Und hätte Paulus das vertreten, dann wäre einer von vielen Rabbis, die hat eine spezielle Lehrsicht vertreten. Das gab es immer und das gibt es auch heute noch. Unterschiedliche Lehrschulen innerhalb des Judaismus. Aber das tut er eben nicht. Das Evangelium der Gnade ist ein Skandal, damals wie heute. Es ist eine Demütigung für den stolzen Menschen. Das unverfälschte Evangelium ist eine Zumutung für die Verlorenen und der einzige Ausweg auf ewig. Und deshalb hat Paulus jetzt so lange gerungen um die, die er liebt, diese Galater, die sich nach ihrem starken Start haben aufhalten lassen, die sich haben verwirren lassen, die haben sich bequatschen lassen, so muss man das wirklich sagen. Aber er sagt, macht euch klar, was das für eine Quelle ist. Macht euch klar, das hat Konsequenzen für die, die das getan haben. Und ich bin zuversichtlich, dass Gott euch wieder zurechtbringt und dass er auch meine Worte gebraucht, sagt der Paulus. Und er zeigt nochmal auf, wenn man dieser Logik, dieser Irrlehrer folgen würde, dann könnten die sich selbst verstümmeln. Das ist deren Logik. Denen geht es nur um äußere Dinge, um Menschenleistungen. So. Und dann könnten sie sich auch ja, völlig verstümmeln und kaputt machen. Aber es hilft ihnen auch nichts. Und dann macht er nochmal klar, nein, ich lehre nicht die Beschneidung. Ich lehre die nicht. Und diese Beschneidung des Timotheus hat einen ganz klaren Hintergrund. Und niemand braucht diese äußeren Dinge, um in den Himmel zu kommen, um Frieden mit Gott zu haben. Und das Evangelium, das Kreuz, bleibt anstößig, weil kein Fleisch sich rühmen kann, sondern nur Gott gelobt werden kann, wenn ich es wirklich erfasse und wirklich ernst nehme. Paulus macht dann im Folgetext, den wir in der nächsten Woche studieren werden, nochmal deutlich, ihr seid zur Freiheit befreit, aber diese Freiheit bedeutet eine Verantwortung. Das bedeutet nicht, im falschen Sinne irgendwie Anarchie, Zügellosigkeit, eurem Fleisch nachfolgen, das bedeutet überhaupt nicht, sondern echte Freiheit. Und das ist etwas, was auch schön wäre, wenn es über die Grenzen des Geistlichen hinaus mal wieder klar werden würde. Bedeutet, du trägst Verantwortung. Wenn dir Freiheit gegeben ist, bedeutet das, du trägst Verantwortung und geh gut damit um, und zwar in einem Sinn, wie Gott es möchte, wie Gott es dir aufzeigt und wie Gott es ehrt. Da machen wir nächste Woche weiter. Und in 2 Wochen dürfen wir uns freuen auf eine Predigt zu 1. Mose 2, Vers 1 von unserem Bruder Daniel Klei, betet auch schon mal dafür. Und möge Gott uns ganz viel Weisheit schenken, wo wir verführt werden, wo wir zusammengestellt sind mit Leuten, die verführt werden gerade, dass wir dranbleiben, dass wir in Liebe ringen um unsere Nächsten und dass andere um uns ringen, wo es uns betrifft, dass wir bereit sind, alles zu prüfen, Herr, und dass wir in allem Gott die Ehre geben wollen und bereit sind, Konsequenzen aus der Wahrheit zu ziehen, auch da, wo es schwierig ist, wo es weh tut, wo es etwas kostet. Ich denke, dafür ist auch diese Zeit ein wunderbarer Lehrmeister, denn wie Gott zeigt, oft müssen wir im Äußeren lernen, was im Inneren wirklich wichtig ist. Also lass uns Gott danken. Amen. Entsprechend unserem Gewissen singen wir im Herzen oder auf andere